dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 155. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
Ja klar, weiß ich das noch. Es war deine zweite Folge, eine Doppelfolge, weil zuerst habe ich ja eine Doppelfolge machen dürfen.
Richtig.
Muss ich da schon einmal eine haben. Jetzt sind wir wieder zurück in alten Mustern quasi. Also es geht wieder hin und her. Ich habe einen Wein mitgebracht. Das heißt, ich muss da sagen, was ich letzte Woche verkostet habe. Und
Richtig.
Zwar war das Kirchberg GG 2021 Spätburgunder vom Weingut Franz Keller. Aber gemacht hat den Wein der Friedrich Keller. Der ist der Sohn vom Fritz Keller.
Der ist wiederum der Sohn von Franz Keller.
Der ist der Sohn von Franz dem Zweiten.
Genau.
So, also das ist so circa die Geschichte. Im Detail kennt ihr es euch in der Folge auch. Nein, aber richtig leiwand, also echt cooler Pinot, den ich halt gar nicht in so ein doch vom Namen her traditionsreiches Weingut quasi eingeordnet hätte, sondern viel neumodischer, sage ich jetzt einmal quasi. Also viel
ein moderner,
mehr in der Avantgarde.
Es ist ein moderner Spätburgunder.
Voll, richtig
cooler,
cool.
Schöner, fresher, very juicy.
Ja, mega soft. Mega soft, einfach rot. Trinkfluss, richtig, richtig gut. Und jetzt geht es wieder woanders weiter. Viel Spaß.
Ja, wobei,
erzähl mir mal.
Ja, so Glasform und ungefähre Farbe gar nicht so weit abweicht von dem, was wir letzte Woche gehabt haben. Also wir haben ja auch wieder großes Burgunderglas. Wobei, wenn ich mir die Farbe so genau anschaue, sind wir da sehr im backsteinroten Bereich.
Das ist richtig. Es ist ein bisschen mehr Backstein, ein bisschen mehr fast mit so ein bisschen einem bräunlichen Reflex da drinnen.
Ja, Backstein ist ja immer sehr rot, braunrot fast. Und wir sind hier auch nicht ganz klar, sondern wir haben da so was nicht ganz blank ist. Es schaut nicht besonders dunkel aus. Also es hat jetzt keinen dunklen Kern, es hat nichts Violettes an
Richtig.
Sich. Es wirkt fast so, als hätte das schon ein bisschen Zeit gehabt irgendwo.
Mhm.
So rein vom Aussehen her. Und deswegen müssen wir jetzt einmal schauen, ob das tatsächlich stimmt.
Na, riech einmal eine.
Es hat definitiv schon ein bisschen Zeit gehabt irgendwo. Die Nase sagt ja, hier sind Tertiäraromen zu Hause.
Mhm. Was haben wir da?
Das war jetzt am Anfang gar nicht so easy einzuordnen tatsächlich. Das ist ganz lustig. Na wirklich.
Okay, erzähle mehr.
Also du hast schon so dieses ganz klare, hey, ich habe schon ein bisschen Zeit gehabt. Wir haben jetzt keine ultraintensiven Fruchtnoten da drinnen auch. Wir haben sowas meiner Meinung nach ganz Ledriges fast.
Ja, ledrig
so
ist da voll drinnen.
So richtig dieses harte
ja.
Lederthema.
Ja.
Ich habe ein bisschen braucht, um das einzuordnen, in meinem Hirn so zu platzieren, wo gehört das hin, dieses Leder.
Voll.
Weil es ist nichts Fleischiges in dem Sinne, finde ich.
Nein,
sondern
bin auch mehr
es ist
etwas
Gegerbtes.
Bei dem Ledrigen, ja. Und darunter verbirgt sich halt schon ordentlich Frucht, ne? Bei Verbergen ist eigentlich, stimmt eigentlich gar nicht.
Nein, für mich schon tatsächlich.
Wirklich?
Ja.
Nein, für mich ist das schon sehr... Aber gut, ich habe schon mehrmals eingerochen und das ist natürlich das erste Einrichten. Gerade bei dem Wein, das ist so ein Wein, finde ich, wo du ein bisschen ergründen musst, was da alles da ist.
Mega Layers.
Ja,
also
genau.
Also alleine deswegen habe ich einmal irgendwo anfangen müssen.
Ja, es ist nicht so
einfach. Wie gerade am Anfang gesagt, es war gar nicht so easy für mich, jetzt das Ganze jetzt so ein bisschen zu auseinanderzulegen.
Ja, und das ist nicht gleich was, also die Gerüche, die da kommen, sind nicht gleich so ultra bekannt, finde ich.
Nein.
Also es ist...
Stimmt.
Ist eher was, wo ich mir auch gedacht habe, beim ersten Mal einrichten, so, okay, was ist das bitte? Aber es mittlerweile spüre ich halt schon die Layers ein bisschen besser, aber mach du mal mit ein bisschen Zeit.
Vielleicht muss ich nochmal woanders anfangen, bevor ich bei der Frucht anfange.
Ja,
ich glaube, für mich ist es sinnvoller. Und zwar, du hast da eine super spannende Würzigkeit drin.
Ja.
Und zwar bist du da fast so dunkelgrün von der Würzigkeit her. Es ist super spannend.
Also es bringt schon so, diese Würze bringt so irgendwie so eine Frische mit rein. Ja.
Fast was Salziges, so Kapern. Weißt du, was ich meine mit dunkelgrüner Würze? Schau das einmal an.
Ja, finde ich gut.
Verstehst du, was ich meine?
Finde ich gut. Also halt so ein bisschen in diese Richtung.
Es ist nicht Kohl.
Ja.
Aber es ist sowas, so Brussels Sprouts, wie auch immer, Rosenkohl.
Ja, ja.
Aber mit hart viel mehr Salz. Also es riecht salzig fast.
Ja. Finde ich sehr gute Beschreibung, ja. War jetzt selber so nicht draufgekommen. Also ich hätte diese Würze nicht in diese Richtung so eingeordnet, aber ich verstehe voll, wie du da hinkommst. Ja, cool. Und ja, also das liegt alles über jeglicher Frucht, liegen einmal da ein paar Layer drüber. Das stimmt schon. Ja. Da musst du erst einmal einen nach dem anderen so ein bisschen dekodieren, damit du da hinkommst. Ja.
Also gerade dieses Salzlaken-Thema habe ich wirklich sehr intensiv.
Voll.
Das ist wirklich lustig. dann so ein bisschen was, was mich so ein bisschen an Holzwürze denken lässt, aber halt dazu.
Ja, ja.
Und so, jetzt muss ich dann irgendwann mal zur Frucht und ich tue mir damit nicht leicht.
Nein, das ist ja nicht das, was da im Vordergrund steht. Das ist der Kern, der ganz unten ist, da musst du erst einmal hin.
Was heißt denn das? Das ist also für mich nicht easy einzuordnen. Ich würde es jetzt fast Richtung Kirsche schmeißen, eher als irgendwas anderes, aber.
Ich finde halt die Frucht.
Und fast ist, floral auch noch viel das, mehr als irgendwas anderes.
Du hast florale Sachen, aber die Frucht ist schon sehr reif, finde ich insgesamt da.
Ja, fix, aber in welche Richtung würdest du das tun, wenn nicht für mich, sehr reife Kirsche?
Ich bin eher bei so ein bisschen überreifer Erdbeer fast tatsächlich, also was so, so ein bisschen liegen lässt, weil ich finde, das ist schon sehr rot insgesamt. Ne?
Ja, deswegen auch Kirsche und nicht irgendwie Brombeere.
Ja, na voll. Also das gar nicht, finde ich überhaupt nicht. Also ich bin eher wirklich bei allem Roten mit dieser Würze aber vielleicht noch so ein bisschen in dieses Hagebutter-Thema, aber das.
Aber du hast recht mit der Erdbeere, das gefällt mir besser.
Ja, ja, also diese ein bisschen zerstampft schon, weißt du, die hast jetzt da irgendwo.
Die hat schon Schnecken angegessen.
Ja, vielleicht, ja, die hast am Feld irgendwo halt geerntet quasi, wenn man so die Erdbeeren übernimmt auf irgendein Erdbeerfeld und so. Und dann hast du es halt im Auto vergessen und dann erst am zweiten Tag reingerochen so ein bisschen. Ja.
100%.
Ja, ja. Hat schon ein bisschen nachreifen dürfen, die Erdbeere.
Voll. Und dann hat es zusätzlich noch so ein bisschen eine Paprikawürze fast.
Ja, ja, finde ich gut. Das kommt auch mit dieser dunkelgrünen Würze ganz gut zusammen. Ja.
Das ist ein Essen eigentlich, was ich da habe.
Ja, das ist auch nicht falsch.
So wie auf einem Ledertablett. Ja. Mahlzeit.
Ob das jetzt genau das ist, was ich... Nein. Aber ich finde es ultra spannend. Also da tut sich halt wahnsinnig
viel. Ja, ich werde auch nicht fertig mit dem Riechen da. Und im Normalfall ist es dann halt immer so, dass ich mir denke, so, jetzt nehme ich mal einen Schluck. Und da ist es so, was ist denn da nur alles drin? Weil dieses Paprika-Thema, also wirklich Paprika-Gewürz, ja. Nicht Paprika, die Frucht. Nicht Paprika, das Gemüse.
Ja, ja, voll. Aber ich finde auch so ein bisschen, also du hast ja vorher schon gesagt, so ein bisschen Holzwürze, ich finde, das geht fast ein bisschen
Oliven.
So in so Eukalyptus eine.
Entschuldigung, Oliven. Deswegen, dass ich die Anschreie da über den Tisch
hinweg. Nein, alles gut. Schreib mir
aber an. Oliven-Tapenade. 100%. Jetzt bin ich nur mehr bei meinem salzigen Spaß.
Okay.
Nur mehr als Kapern, Oliven-Tapenade. So.
Ja, okay. Ja, das liegt da schon drunter. Ja.
Genau, und das Dunkelgrüne würde ich trotzdem ein bisschen mehr Richtung Kapern und Meeresfrische als Richtung Menthol und Gebüsch.
Nein, ich habe schon so ein bisschen so ein Menthol-Touch auch drinnen, weil das kitzelt mich immer so ein bisschen in der Nase. Ja.
Ich verstehe es. Ich nehme jetzt einmal einen Schluck, damit ich das irgendwann einmal tue.
Yes.
Richtig spannend. Keine Ahnung, wo ich das hintun soll. Ist richtig ein Problem jetzt. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Aber reden wir mal drüber.
Genau.
Also was du von Anfang an bis ganz hinten rein hast, ist eine sehr intensive Säure.
Ja.
Das ist wirklich dieses zupackendste Element an dem ganzen Ding. Du hast dann schon einen Gerbstoff. Lass mich mal ganz kurz den Gerbstoff prüfen. Aber ich finde, es spiegelt sich sehr schön das, was du in der Nase hast, da am Gaumen wieder, was Aromen angeht. Also diese Salzigkeit fast nur in der Mitte eher als ganz am Schluss, ist lustig. Frucht ganz wenig, ganz subtil.
Ja, die Frucht wird da viel weniger. Also ich finde, in der Nase ist dieses Erdbeer-Ding da und deswegen habe ich vorher Hagebutte gesagt, weil das, finde ich, passt am Gaumen viel mehr.
Ja, genau. Also sowas Non-Fruchtiges, fast eher ein bisschen floraler als irgendwas anderes,
ja.
Aber so ein bisschen was Rotes ist da, ja.
Ja, ich bin so bei so Hagebutten-Tee ja eher. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil du hast hinten auch so ein bisschen dieses Teege, was da rauskommt.
Es ist, also rein vom Tannin her ist da schon noch einiges da. Es ist also ein bisschen rustikal.
Ja, das ist rustikal. Das ist auf jeden Fall rustikal.
Es wirkt da jünger, als ich mir gedacht habe, dass es sein wird. Es wirkt da am Gaumen jünger. Also ich bin ehrlich gesagt was ausgegangen, was wirklich schon Zeit gehabt hat. Das ist nicht.
Nein. Das ist schon um einiges jünger, als du jetzt am Anfang da so vermuten hast lassen. Aber die Nase, die erzählt da eher eine Geschichte von, ich habe schon was erlebt und der Gaumen sagt so... Aber ich bin noch sehr jung.
Gar nicht.
Genau, die Anklung. Und ich finde dieses, was du vorher auch schon gesagt hast, diese dunkelgrüne, dunkle Würze quasi, also das schirbt extrem durch mit dieser Säure. Also das wird fast scharfkantig, das Tannin hinten. Das finde ich voll spannend. Sorgt auch nochmal für extra Frische, finde ich. Aber das zieht sich extrem durch.
Ich hätte jetzt auch Ausschau gehalten nach besonders viel Alkohol. Auch das hat es nicht so arg, wie ich mir gedacht habe. Das hat schon Alkohol, aber es hat nichts super Intensives.
Nein.
Das macht es mir aber nicht leichter.
Nein.
Es ist sauschwierig zuzuordnen, weil rein stilistisch sehr weit von den regulären Sachen weg, die ich trinke.
Korrekt.
Ah, gut so, danke. Mhm. Erstens einmal, danke dafür. Ich kann, also ganz ehrlich, es gibt nichts in meinem Kopf, wo ich jetzt hinlaufen mag.
Verstehe.
Deswegen muss ich sehr systematisch an die Sache rangehen. Systematisch ist nicht mein Style im Normalfall. Nein, stimmt nicht. Manchmal schon.
Manchmal schon, ja.
Kommt drauf an was. Bei Wein? Nein. Lass mich überlegen. Also wir haben eine ordentliche Säure.
Ja.
Richtig, also.
Voll.
Richtig, eine kernige Säure fast. Mhm. Es ist jetzt natürlich auch verbunden mit diesem Tannin, das ebenso kernig ist. Dieses
und glaube ich auch mit dieser Würze nochmal extra. Das schiebt, finde ich. Also diese scharfkantige Kombination aus dem Tannin und der Würze und der Säure, das schiebt schon extrem, ja.
Und ich versuche die ganze Zeit einzuordnen, ob das jetzt besonders warm ist oder nicht, weil du hast also rein die Frucht, würde man sagen, warm. Aber die ganze restliche Struktur sagt, ich habe so viel Freshness in mir.
Ja.
Also entweder bin ich wo es warm ist und irgendwer schaut extrem drauf, dass alles andere ultra fresh bleibt, oder es ist halt in einer nicht ganz warmen Region. Mhm. Ich war jetzt, einfach weil ich nicht weiß, wo ich es hintun soll. Im Normalfall gehe ich, wenn ich nicht weiß, wo es hintun soll, nach Italien oder nach Frankreich, weil es irgendwas Spezifisches ist. Aber ich tue mir sehr schwer damit, das irgendwie sinnvoll einzuordnen in irgendeiner Richtung. Mhm. Gerade bei Italien weiß ich vor allem nicht, was das dann sei, so wie Hilfe.
Italien fällt mir jetzt da, also es ist nicht Italien, fällt mir halt dieses, ich finde die Würze ist immer irgendwie so diesem mediterranen zuordnenbar.
Ja, vor allem, es ist wärmer im Normalfall ist einfach da. So ein bisschen.
Ja.
Aber es fällt mir auch bei Frankreich was, wo ich so ganz explizit zuordnen würde, wo ich sagen würde, du gehörst dahin oder du gehörst dorthin. Und das ist halt schon schwierig.
Was glaubst du, woran das liegt?
Dass es nicht Frankreich ist.
100 Punkte.
Ah, sehr gut. Automatisch hätte ich es einmal nicht nach Österreich geschmissen, weil ich wüsste nicht, how the fuck.
Nein, das ist eh nicht Österreich.
Gut.
Also das hätte mich, also das würde dann doch dann sehr wundern, ja. Hast schon recht.
Und genau aus dem Grund tue ich es auch nicht nach Deutschland. Also die zwei würde ich sofort ausschließen, komplett. Ja. Aber du siehst es ja jetzt, haben wir natürlich in der alten Welt, wir können natürlich auch in neue Regionen gehen.
Okay.
Sind wir irgendwo, wo wir noch nicht waren?
Oder sind wir sind auf jeden Fall wo wir noch nicht waren.
Ah, sehr schön. Fuck. Das hilft mir genau gar nichts. Wie weit sind wir denn weg von der alten Welt? Soweit, dass wir in der neuen Welt sind?
Wir sind relativ weit weg von der alten Welt.
Sehr gut. Passt. Dann bin ich zumindest diesbezüglich froh, dass ich mich nicht auskennen kann.
Ja, und du hast das grundsätzlich einmal noch ein bisschen schauen, ob vielleicht doch irgendwo in der alten Welt was geht.
Ob es irgendwie geht.
Dann rausgeschoben, weil alles andere alte Welt geht sich halt auch nicht
aus. Ich meine, es kann halt sein, dass es irgendwas aus Italien ist, was ich gar nicht kenne, oder irgendwas aus Frankreich ist, wo irgendwer ganz funky baut. Aber es macht Sinn, dass es neue Welt ist.
Ich meine, vergiss mal nicht Spanien, aber es ist auch nicht Spanien.
Nein, das ist nicht Spanien. Blödsinn.
Naja. Also wenn wir darüber reden, dass das Frankreich oder Italien sein könnte, dann könnte es auf jeden Fall auch Spanien sein.
Ja, stimmt schon. Hast recht. Aber trotzdem, also an Spanien würde ich tatsächlich genauso wenig denken wie an Österreich oder Deutschland in dem Fall. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist halt, es hat mir zu wenig Komponenten von den Sachen, wo ich sage, okay, da kann ich das eventuell hinstopfen. Weil es ist ja nichts von diesem Young Fresh Northern und es ist nichts von irgendwo Hoiz Rioja und es ist nichts vom Süden. Also wo Spanien?
Ist ja nicht.
Eben. Wo tun wir dich hin, mein Freund? Ich koste nochmal und schau, was mein Hirn tut. Wahrscheinlich nicht viel.
Habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass du da jetzt unbedingt hinkommst.
Auch rebsortentechnisch tue ich mir extrem hart, muss ich dir ehrlich sagen.
Okay.
Weil es halt einfach so nicht in irgendeins von meinen klassischen Systeme reinpasst. Das ist ein bisschen ein Problem.
Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass man da halt nicht in einem von den klassischen Ländern sind, die du jetzt genannt hast. Also das, glaube ich, kommt ein bisschen zusammen, aber.
Ich glaube, was du musst mir erzählen, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn ich da jetzt weiter rate. Ich würde halt einfach kategorisch Australien und Neuseeland ausschließen, aber ansonsten kann das alles sein.
Jetzt warum?
Weil Australien ich im Kopf habe immer als weniger Freshness, also immer mit mehr Säure, mit weniger Säure und immer ein bisschen brater. Immer ein bisschen dieses mehr Muskeln auch noch drunter fast. Und bei Neuseeland hast du zwar schon die Freshness, aber rein stilistisch ist es jetzt, also ich weiß halt einfach nicht, welche Rebsorten auf Neuseeland das sein sollen. Und ich weiß ganz genau, dass es im Spanischen, so Achtung, im Lateinamerikanischen Ecksachen gibt, die ich einfach gar nicht kenne, genauso aus Südafrika es Sachen gibt, die ich gar nicht kenne, wobei es gibt auch in Neuseeland eine große, die ich gar nicht kenne. Erzähl mal also, wo sind wir?
Ich gebe dann einen Hinweis, bevor wir das auflösen. Der Hinweis ist unter so viel Anführungszeichen wie irgend möglich zu grandios verstehen. Hat er das in irgendeiner Form weitergeholfen?
Nein, ich denke an die USA bei sowas, aber es hilft. Es
okay,
hilft
nein, das ist die falsche Richtung.
Also das Rock'n'Roll.
Das ist auf jeden Fall ein guter Rock'n'Roll. Das ist auf jeden Fall ein guter Song. Und zwar haben wir da jetzt gerade gehört den Song Coming Down von der Band Jericho. Die Band ist 1995 von Danny McDonald, das ist der Sänger, den wir gehört haben, und vom Bassisten William Downey gegründet worden. Bis 1998 hat es die Band gegeben. Die haben aber beim Record-Label neben ihrem Debütalbum auch mehrere EPs ausgebracht und in die 3 Jahre, wo es gegeben hat, sind sie quasi die ganze Zeit die Ostküste jenes Landes rauf und runter gefahren, in dem wir heute mit dem Wein sind. Ostküste, ja genau. Ihr seht es nicht, aber liebe Frau Kirchmeier zeichnet gerade mit ihrem Finger die Ostküste nach, so quasi.
Ich weiß irgendwann nicht, von welchem Land.
Genau. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Wir sind in der neuen Welt, soweit bist du ja mit Umwegen gekommen.
Grandios, ja.
Sehr, sehr gut. Ich habe nämlich auch sehr, sehr viele Tipps gekriegt, dass ich mir endlich mal die neue Welt anschauen soll.
Ja, stimmt eh.
Und es stimmt. Die Leute haben ja recht. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, passt, ich schaue mir das an. Und ich muss sagen, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, die haben mir halt auch einfach wirklich nicht taugt. Das war einfach nicht meins. Und wie ich das gefunden habe, habe ich mir gedacht, okay, da geht aber was. Also sehr, sehr spannend. Wir sind tatsächlich in Australien, aber wenn du das
da war ich nicht hingegangen,
kategorisch war. Ausgeschlossen cool. hast. Und unser Winzer ist der ehemalige Bassspieler von Jericho, der William Downey. Ich habe eben die Sachen von William Downey gefunden bei Wein am Limit. Hendrik Thoma hat das, Shoutout.
Hendrik Thoma hat
sehr,
generell
sehr geil.
Coole Overseas-Sachen.
Voll. Der hat halt geile neue Weltsachen, deswegen haben wir auch gedacht, Moment, wenn wir schon mal den Tipp kriegen, hey, macht's neue Welt, wo soll ich es mir denn sonst anschauen?
Richtig.
Da haben wir gedacht, dort ist die Chance am größten, dass ich was finde, was ich richtig geil finde.
Yep.
Und es war im Endeffekt gleich der erste Wiener Treffer, weil
na super.
Ich habe die Sachen bestellt, weil irgendwie hat spannend gelungen, hat spannend ausgeschaut, haben wir das angeschaut und haben wir gedacht, okay, geil. Und haben mich dann natürlich mit dem lieben William oder Bill, wie ich ihn jetzt nennen werde, weil ihm die Leute halt einfach Bill nennen, zusammengeschlossen und mit ihm einen Videocall gehabt. Und er hat mir seine Geschichte erzählt und die Geschichte vom Pinot Noir Camp Hill 2021. Ja, das ist Pinot, um das auch noch aufzulösen. 2021, also es ist
man würde schon
sehr
hinkommen.
Ja.
Würde man sich ein bisschen bemühen.
Ja, ja, ich wollte es nicht sagen, aber es ist in Ordnung, weil es waren so viele Eindrücke, die wir halt einfach noch nie so gehabt haben, dass es voll okay ist, dass man da mal ein bisschen aussteht, finde ich.
Einfach ganz klar, stilistisch kein gewollt irgendwie alte Welt Pinot. Kein bisschen.
Nein, das versucht dann nichts. Genau, das ist ganz, ganz eigenständiges Ding. Ja.
Ja.
Voll. Wir müssen einen kurzen Schritt zurückgehen, bevor wir zum Bill und zum Wein kommen, weil wir sind das erste Mal in Australien, das heißt, es gibt einen kleinen Australien-Exkurs.
Sehr gut, bitte.
Ich halte es sehr kurz, weil erstens kenne ich mich viel zu wenig aus mit Australien und australischem Wein natürlich, aber wir sind ja dafür da, dass wir das ein bisschen ändern. Und zweitens wird das auch ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt dazu sehr ins Detail gehe, deswegen ganz überblicksmäßig. Wir haben Wein in Australien seit 1788. Also wirklich schon lang eigentlich.
Stimmt, ja.
Damals hat der erste Gouverneur Australiens Wein in Farm Cove bei Sydney Harbour, pflanzen lassen. Und er hat recht gehabt, dass das eigentlich ganz gut funktionieren sollte.
Das war noch vor der Reblause?
Ja, das war ganz, ganz früh. Es hat dann im Endeffekt bis in die 1970er fast nur aufgespritteten australischen Wein gegeben, weil das halt sonst keinen interessiert hat. Und auch das hat eigentlich niemand interessiert. Das hat niemand so richtig ernst genommen. Also gerade in Großbritannien, wo halt das natürlich aufgrund des Commonwealth halt hingekommen ist quasi, haben die das halt einfach nur scheiße gefunden und verlacht. So richtig Wein, also Tafelwein, ohne das aufzuspritten, hat damals kaum wer gemacht. Erst in die 70er ist es dann mit den sehr konzentrierten, süßen, holzlastigen Weinen gekommen quasi.
Und das ist eigentlich mein Bild von australischem Wein. Das ist
genau,
ein bisschen peinlich.
Ja? Ich wollte gerade sagen, bei mir steht es ja auch, die man heute in abgeschwächter Form, aber halt noch immer irgendwie mit Australien verbindet. Weil das sind halt trotzdem die Sachen, die in der Massenproduktion von den großen, wirklich quasi Weinunternehmen, sage ich jetzt mal, dann irgendwie so zu uns kommen und alles andere schafft sie eigentlich auch gar nicht so richtig zu uns. Wenn es nicht so kleine Händler wie den Hendrik Thoma gibt mit Wein am Limit, der halt genau solche Sachen sucht. Mhm. Weil ganz so einfach, glaube ich, ist das Importieren auch gar nicht. Aber gut. Heute wird noch immer 60% der Gesamtmenge exportiert. Ganz viel kommt aber eben aus den großen Anbaugebieten im Landesinneren, also Riverland oder Murray Darling zum Beispiel. Das liegt quasi im Südosten vom Kontinent alles. Das heißt, wir sind irgendwo, wenn wir eine Linie ziehen würden, horizontale zwischen Adelaide und Sydney, quasi in diesem landesinneren Gebiet quasi ist einfach so viel Wein anbaut und da kommt halt die ganze Massen her, quasi. Wir haben insgesamt über 130.000 Hektar Wein, also nicht so wenig.
Stimmt, ja.
Ich meine, gut, Australien ist auch riesig. Kennen tut man von den Rebsorten aus Australien natürlich vor allem Shiraz, also Syrah.
Ja.
Cabernet Sauvignon gibt es viel, Chardonnay, aber auch Riesling und Pinot gibt es insgesamt eigentlich relativ viel. Bevor wir jetzt aber zu sehr ins Detail gehen mit dem Thema Australien, konzentrieren wir uns lieber nochmal auf das Gebiet, in dem wir da sind. Der William Downie ist nämlich in Gippsland daheim. Das ist eine recht große Weinbauregion östlich von Melbourne. Und das ist quasi, hat 400 Kilometer entlang der Südküste, zieht sich das entlang. Er selber ist aufgewachsen, so rund 2 Stunden von Melbourne entfernt, in einem kleinen Kaff mit irgendwelchen 5000 Einwohnern, hat er erzählt. Und obwohl das eben diese 400 Kilometer Küste hat und wirklich riesig ist das Gebiet selber, gibt es dort knapp unter 200 Hektar Wein. Also wirklich gar nichts eigentlich.
Hä?
Ja, ja. Es ist ein riesiges Gebiet. Also es ist alles ganz verstrahlt. Die Weinberge sind komplett verstreut. Extrem weit auseinander, aber es gibt nicht viel Wein, weil es ist auch nicht wahnsinnig einfach, dort Wein zu machen. Aber auf das kommen wir gleich noch. Es ist einerseits eben so, dass die Weinbaufläche extrem verteilt ist. Du hast insgesamt knapp 50 WinzerInnen dort und die diese 200 Hektar bewirtschaften. Also da hat halt jeder irgendwie im Schnitt dann seine 4 Hektar, also Mini. Da kannst du nicht die großen Mengen machen, weil eben auch das Wetter relativ zach ist. Man hat sehr, sehr viel Niederschlag, um die 1000 mm pro Jahr im Schnitt.
Dafür ist auch Melbourne so ein bisschen bekannt.
Genau, das ist vergleichbar mit der Südsteiermark, wenn man das auf unsere Breiten gerade umlegt von der reinen Regenmenge. Also da regnet es schon gescheit.
Aber dann gleichzeitig ein Eck wärmer, das heißt, du hast viel mehr Pilzdruck.
Richtig, Eck wärmer, alles schwierig. Ja, es ist halt nicht die Weinbauregion, wo du halt die großen Mengen machen kannst, sondern das ist schon Freakshit so quasi. Gerade in West-Gippsland, wo wir sind, ist es im Herbst dann sehr, sehr heiß und trocken wiederum. Also du hast halt dann, wenn es regnet, regnet es halt gescheit und die ganze Zeit. Und wenn es dann halt aufhört zum Regnen, regnet es halt wirklich gar nicht. Also sehr, sehr viel Unterschiede zwischen Regen und Hitze, schwierige Perioden, weniger Ertrag, also wirklich sehr, sehr weniger Ertrag. Auf das kommen wir dann eh gleich noch. Nicht einfach. Aber gut, kommen wir mal zu unserem Winzer, zum William Downie. Wir haben ja schon vorher so ein bisschen was von seiner Karriere als Musiker gehört. Und das hat er nach der Highschool auch wirklich Vollzeit betrieben. Also der war wirklich Vollzeitmusiker. Die haben die 3 Jahre lang quasi mit der Band, waren die echt nur auf Tour. Er hat gesagt, das war total leiwand. Er kommt aus einer ganz, ganz einfachen Familie, hat er gemeint. Mit Wein haben sie jetzt nichts zu tun gehabt. Da haben sie schon immer mal Wein getrunken, waren aber jetzt nicht irgendwie tieferes Interesse. Und als Musiker hat er dann im Endeffekt nur Bier getrunken, weil Bier war halt das Einzige, was quasi gratis war, weil das war halt für sie als Musiker einfach immer dabei. Und er hat gesagt, das war so der Hauptverdienst eigentlich. Also.
Aber wie wird man Musiker, wenn man 2 Stunden entfernt von Melbourne in irgendeinem Kaff wohnt?
Du, der hat einfach halt sein Hippie-Dasein so ein bisschen ausgelebt und hat halt einfach verschiedene Sachen gemacht. Musik hat ihm halt irgendwie immer taugt gehabt. Und dann ist das mit der Band so ein bisschen passiert. Und ich meine, sie sind ja dann auch auf der Ostküste auf und ab getourt, also auch nicht in Melbourne gewesen, sondern wirklich nochmal ein Eck weiter weg wiederum. Aber ja, das ist halt alles so eins zum anderen geführt und das hat ihm halt einfach getaugt. Und wie gesagt, das ist insgesamt nicht schlecht gerannt. Ne? Also du findest, ich habe es dir vorher vorgespielt, du findest es noch immer auf Spotify, die Sachen gibt es noch. Der andere Typ quasi, der mit ihm die Band gegründet hat, hat selber noch irgendwelche Soloprojekte und sonst was. Also die haben da schon einiges gemacht in der Zeit. Und er hat gesagt, das war damals, ich meine, er war halt irgendwie 18, 19, das war schon leiwand. Gratis Bier, das hat ein geiles Leben gehabt, jeden Tag in einer anderen Stadt mehr oder weniger.
Guter Punkt, ja.
Die Leute haben dich gefeiert für das, dass du halt da Musik gemacht hast. Und das war extrem cool. Er hat dann auch intensiver ein bisschen das Thema Aufnahme, also Recording quasi gemacht. Hat sich dafür auch interessiert, hat dann auch in einem Aufnahmestudio nebenbei gejobbt. Er hat aber schnell gemerkt, dass das mit dem Geldverdienen und der Musik, das spießt sich so ein bisschen. Also das ist nicht so einfach gewesen, weil als Musiker selber, wie gesagt, der hat halt gratis Bier gekriegt und mehr oder weniger, das war es irgendwie halt Kost und Logis. Ende.
Schwierig für so
Leben. Genau. Und auch in dem Aufnahmestudio, ich meine, gut, wer nimmt in einem Studio auf irgendwelche kleinen Bands, also gerade wenn es so ein kleines Aufnahmestudio ist, das heißt, du als irgendwie Studentenjobber, der da ein bisschen nebenbei arbeitet, verdienst jetzt auch nicht viel. Und der hat halt schnell gemerkt, okay, er muss ein bisschen Geld verdienen und hat dann ja langsam aber sicher die Musikerkarriere an den Nagel gehängt quasi, hat gesagt, ja passt, viel Leidenschaft, aber wenig Geld in dem Business, ich brauche einen anderen Job. Aber er hat halt keine Ausbildung gehabt. Er hat ja direkt nach der Highschool quasi hat er die Band mitgegründet. Das heißt, es war jetzt kein Feld da, wo er gesagt hat, da kriegt er gleich einen Job.
Ja.
Und er hat dann in einem Liquor Store, also in einem klassischen Spirituosengeschäft quasi, wie man das halt aus Amerika oder Australien halt so kennt, das ist ja bei uns ein bisschen anders aufgebaut, da ist das ja wirklich quasi einzeln. Und dieser Liquor Store war quasi halt dann in einem Supermarkt dabei, aber die haben halt nur Spirituosen, Bier und so ein bisschen Wein verkauft. Aber halt irgendwas. Ne? Also es war halt klassisch so, passt, was halt die Leute so am Feierabend einkaufen. Und der Manager dort hat dann relativ schnell gemerkt, dass nur mit Spirituosen und Bier jetzt nicht wahnsinnig viel zu machen ist, weil da ist halt nicht die große Marge drauf, da ist nicht das große Geld drin. Und der ist irgendwann zum Bill gegangen und hat gesagt, hörst, wir müssen sie mit Wein mehr beschäftigen, weil dafür geben die Leute irgendwie mehr Geld aus. Wenn man da sich ein bisschen auskennt, dann kann man da schon was machen und das tun wir jetzt quasi. Und nachdem der Bill einerseits den Job braucht hat, andererseits nicht gewusst hat, was jetzt der, er eigentlich mit seinem Leben so richtig anfangen soll, hat er gesagt, ja passt, machen wir das. Und sie sind nach Melbourne quasi und haben dort ein paar Weineinstiegsseminare gemacht, so quasi WSET-Grund-Grund-Grund-Kurs, so mehr oder weniger. Ja. Und halt ein bisschen Know-how aufbauen, damit sie halt einen besseren Wein einkaufen und verkaufen können. Und das hat den Bill halt voll getaugt.
Ah.
Also er hat halt da richtig erwischt und er hat sich gedacht, so, wow, da geht halt urviel. Und er hat gleich dann sich für einen tiefergehenden Kurs angemeldet. Also das war so von einem größeren Weinhändler quasi finanziert, der Kurs, wo du dich anmelden hast können und quasi bewerben hast müssen, mehr oder weniger, dass du überhaupt genommen wirst. Also das war so gleich direkt voll rein. Und er ist halt genommen worden und da hat es so, der war so aufgebaut quasi, dass du am Schluss wirklich auch ein Essay abgeben hast müssen. Also du hast wirklich was schriftlich abgeben müssen.
Test
und allem. Ja. Und es hat quasi ein Tasting gegeben. Und der Sieger von dem Ganzen, der ist ins Burgund geschickt worden. Also den haben sie auf Europareise geschickt.
Hey.
All expenses paid quasi.
Nice.
Und bist irgendwie zu Romani Conti und so gefahren. Also richtig, richtig groß. Und gleich vorweg, er hat es nicht gewonnen.
Oh,
aber er ist in diesen Kurs reingekommen. Und hat das halt extrem leiwand gefunden und hat sich dann für sein Essay überlegt, okay, passt, was mache ich? Und ist dann so ziemlich zum bekanntesten Winzer in Gippsland gegangen, nämlich zum Philip Jones vom Weingut Bass Philip. Und das ist so das bekannteste Gippsland-Weingut, vollkommener Fokus auf Pinot. Also die Geschichte von dem Typen, das wäre nochmal eine eigene Folge wert, glaube ich, der Philip Jones, der ist irgendwie aus der IT-Branche gekommen, hat dann ein Weingut aufgebaut, weil er halt so viel Burgunder getrunken hat und so geil, Burgunder halt so geil gefunden hat.
Guter Mann.
Voll. Und der Bill hat den interviewt quasi für den Essay und ist halt mit ihm durch die Weingärten und dann haben sie halt Mittagessen gemeinsam und der Philip Jones hat halt gesagt, du, ich brauche halt eigentlich, wenn der was bei mir da mitarbeitet, willst du nicht bei mir anfangen.
Wie gut.
Voll geil, ja. Und der Bill Downey hat ja gesagt, ja passt, mache ich, weil also das mit dem Liquor Store war klar, dass das nicht langfristig gehen wird, weil das war halt schon beschränkt eigentlich auf das, wir machen da einen Kurs und dann können wir was Geileres verkaufen und das war's. Und er ist eh schon viel tiefer da reingefallen. Das heißt, er hat gewusst, er muss da eigentlich kündigen und ist zu Bass Philip gegangen, hat dort für sie im Weingarten gearbeitet. Und der Philip Jones eben absoluter Burgund-Freak. Das heißt, sie haben voll viel Burgund getrunken. Der Bill hat gemeint, er hat dort extrem viel gelernt. Sie haben halt ganz, ganz viel verkostet. Und das war halt für ihn eine mega wichtige Station, weil er gesehen hat, was da eigentlich alles geht. Er ist dann weitergegangen ins Yarra Valley. Das ist quasi die Region angrenzend an Gippsland, noch ein bisschen weiter westlicher, also noch näher zu Melbourne hin. Und er war dort bei The Bortoli. Das ist eins der größten Weinunternehmen in ganz Australien eigentlich. Also das ist richtig riesig. Also die findest nicht einmal, wie viele Hektar die wirklich haben. Die haben, glaube ich, 8 verschiedene Weingüter, die es einzeln benennen. Und darunter hast du dann noch irgendwie, glaube ich, hunderte Marken oder so. Also das ist halt richtig, richtig riesig. Und da hat er halt ja, Geld verdient und das Geld gleich direkt reinvestiert in natürlich alles, was aus dem Burgund so kommt.
Klar.
Hauptsächlich natürlich Rot, weil halt er hat halt die Liebe zum Pinot gelernt bei Bass Philipp. Das heißt, war halt ganz viel Burgund und ja, war geil. Aber irgendwann hat er sich gedacht, naja, so billig ist das eigentlich nicht, was ich da alles kaufe.
Ups.
Eigentlich war es fast günstiger, wenn ich einfach ins Burgund ziehe.
Das finde ich eine sehr solide Schlussfolgerung.
Extrem gescheit, finde ich auch. Weil er hat gesagt, naja, die Burgunder sind natürlich in Australien noch viel teurer, als wie, wenn du wirklich in Burgund sitzt.
Ist er so.
Außerdem würde mich das eh interessieren. Also hat er einfach mal bei der Bortoli gekündigt, hat bei der Domaine Fourier, beim Jean-Marie Fourier in Chèvre-Chambertin für die Lese gearbeitet. Also hat sich quasi dort als Lesehelfer mehr oder weniger halt beworben. Lustigerweise ist der Jean-Marie Fourier jetzt über 20 Jahre später Head Winemaker und Teilhaber bei Bass Philipps in Australien.
Wirklich?
Ja, also kompletter Full-Circle-Moment quasi. Jedenfalls hat er dort die Lese gemacht, hat er quasi halt so ein halbes Jahr mitgearbeitet, weil er hat halt Zeit gehabt. Und die restliche Zeit quasi ist er wieder nach Australien zurück und hat dort wieder Lese gemacht.
Also wirklich? Einfach hin und
immer,
her?
Genau, er hat halt einfach gesagt, ja passt, ich will Geld verdienen. Und er muss ja in Burgund dann auch wieder trotzdem den Wein kaufen quasi.
Also man findet schon Ausgaben.
Er hat schon Ausgaben gefunden, ja, auf jeden Fall. Und hat sich so halt sein Jahr quasi aufgeteilt. Das hat er insgesamt 5 Jahre lang gemacht.
5 Jahre lang?
Ja, ja.
Wow.
Er war nach der Station bei Fourier von 2003 bis 2005 noch bei Hubert Lignier in Moret-Saint-Denis. Weil der Plan war eigentlich, dass er sich dort einfach auch ein Weinjahr halt quasi mit anschaut, mit dem Romain Lignier. Das war der Sohn, der damals gerade übernommen hat, aber der hat dann einen Gehirntumor gekriegt und ist im selben Jahr verstorben. Und so haben sie dann ihm gefragt, ob er halt in die Folgejahre mithelfen kann, weil er halt doch intensiv da dieses halbe Jahr mitgearbeitet hat, damit da einfach irgendwie Stabilität reinkommt. Und aus dem ist dann doch eine intensivere Freundschaft da entstanden und er hat dann halt bis 2005 verlängert, hat in der Zeit auch schon ein bisschen angefangen, unter seinem eigenen Namen so kleine Projekte zu machen mit Lignier, also quasi als Negociant, und hat auch so ein bisschen gespielt halt mit seinem Namen am Etikett, aber das waren einfach ja, erste Gehversuche. Eigene Flächen hat er natürlich zu dem Zeitpunkt noch gehabt. Während der Zeit in Frankreich hat er natürlich extrem viel gelernt. Besonders fasziniert hat ihm halt immer, dass man das Terroir das so unterscheiden kann, obwohl es eigentlich so unter Anführungszeichen nahe beieinander alles ist. Weil er gesagt, wenn du sagen kannst, ja okay, du weißt, wenn du den Wein verkostest, kannst du sagen, das ist Chèvre-Chambertin oder das ist Chambul-Musigny. Das war einfach so, er war geflasht. Weil er hat vorher hat einen Pinot getaugt und er hat das Leibwand gefunden und er hat Burgund getaugt. Aber wenn du dann dort stehst und siehst, das ist quasi ein Steinwurf voneinander entfernt und trotzdem ist das komplett anders. Dass du halt wirklich so diesen Gedanken, du kannst dieses Terroir da wirklich ins Glasl bringen, das hat er halt vorher einfach noch nie so erlebt gehabt. Das hat er gesagt, war schon so ein bisschen ein Moment, der halt für ihn nochmal alles geändert hat, wie er das so richtig da der Groschen gefallen ist quasi. Weinstilistisch hat er auch von einem ganz wichtigen Moment erzählt, der sehr prägend für seine Geschichte und seinen Zugang ist. Er war nämlich 2002 beim Winzer, den damals noch kein Mensch eigentlich so richtig kennt hat. Und die Weine haben ihn unendlich fasziniert, wie er es verkostet hat. Nämlich niemand geringerer als der Pierre Auvernoir. Der Bill hat gesagt, er hat damals an einen seiner Weine mal gekostet und alle haben gesagt, was ist das bitte? Das ist komplett anders, das ist so lebendig. Er wollte einfach wissen, was das ist und wie das geht. Und sie haben halt angerufen und haben halt einfach einen Termin gekriegt.
Wirklich?
Ja. Das war halt damals wirklich noch eine Zeit, wo das überhaupt niemand am Schirm gehabt hat. 2002 war das
Anfang der 2000er, ja. Das stimmt schon.
Und er hat ja gesagt, sie haben gemütlich mit Pierre Auvernoir Abend gegessen und ein paar Kisten Wein gekauft. Das war einfach so möglich, ja. Und du hast einfach, also hast kein Problem gehabt. Und der Bill hat gemeint, am meisten in Erinnerung blieb ist ihm damals der 96er Sauvignon. Der war damals halt 6 Jahre alt und er war einfach komplett überwältigt, wie pur und präzise das war. Und das hat ihm dann nochmal so beeinflusst, dass er halt gesagt hat, er muss in diese Natural-Richtung, wenn man so will, gehen. Also wirklich in dieses komplett ohne Zusätze gehen und kein Schwefel. Also diesem Thema ist er schon eine Zeit lang auch nachgerannt. Heute ist er wieder einen Schritt weg davon. Mhm. Also das hat er wieder ein bisschen abgedreht, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass er gesagt hat, es kann nur so gehen, er muss alles weglassen, weil er will das schaffen, was halt Overnight geschafft hat quasi. Er hat dann 2005 nach seinem dritten Jahr bei Linier wieder komplett nach Australien zurückgewechselt, hat wieder seinen Vollzeitjob bei The Bartley genommen und hat 2006 dann eine Farm kaufen können, wo sie heute sind. Diese Farm ist eben im westlichen Gippsland. Das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt von seinem Heimatort, mhm. Also von wieder in dieser Gegend quasi, wo er wirklich herkommt. Und er hat ihm gesagt, das war für ihn halt so ganz klar aus dieser ganzen Erfahrung in Frankreich, er möchte daheim, da in dem Gebiet, wo er wirklich herkommt, das auch schaffen. Hm. Dieses Terroir möchte er auch ihm zeigen können, so quasi. Und dieses pure und präzise Herausarbeiten war halt sein Ziel. Also mhm. Er hat gesagt, er will das auf die Flaschen bringen, was da wirklich ist. Das musst du spüren, das musst du erleben können. Und sie haben dann 2008 die ersten Weingärten gepflanzt, direkt um die Farm herum. Ganz, ganz dicht bepflanzt, also 10.000 Rebstöcke pro Hektar. Mhm. Knapp 2 Hektar sind das ungefähr rund um die Farm. Er hat das dann nebenbei mit seiner Frau gemeinsam betrieben, hat dann ein paar Jahre lang für ein großes amerikanisches Weinunternehmen zuerst gearbeitet, war da quasi Senior Winemaker von dem ganzen Unternehmen. Die mhm. haben aber auch Rebflächen in Amerika, also in Oregon und in Kalifornien gehabt. Mhm. Also das war eine richtig große Geschichte. Sind dann aber 2009 im Börsencrash eingegangen. Also um 2009 war das quasi, mhm. wo er dort war, 2008, 2009. Dann hat er knapp 5 Jahre lang für ein Weinprojekt für einen Unternehmer aus Singapur gearbeitet. Das hat er aufgebaut in Australien quasi. Der hat halt einfach gesagt, ja, passt, er möchte ein geiles Weinprojekt in Australien haben, machen wir das. Mhm. Also du siehst schon, er ist schon in dem, was er macht, grundsätzlich einmal auch Pragmatiker.
Ja. Ja.
Also der ist nicht so, dass er sagt, er macht jetzt nur sein eigenes Ding oder sonst mhm. was, sondern ja, das war klar, dass er mit seinem eigenen Ding da jetzt keine große Kohle verdienen kann. Das hat er auch als Musiker schon ausprobiert, wie das ist, wenn man nicht davon leben kann, was man macht, mehr oder weniger. Und das heißt, es war ihm vollkommen klar, er muss ja irgendwo Geld verdienen. Und hat halt immer nebenbei langsam sein Weingut weiter aufgebaut und sich da weiter gespült. Und erst 2015 hat er dann wirklich begonnen, sich Vollzeit auf sein eigenes Projekt zu konzentrieren. Mittlerweile haben 6,5 Hektar eigene Weingärten, mhm. wobei halt nur die 2 Hektar Fläche wirklich Erna gehören rund um die Farm und 4,5 Hektar sind halt gepachtete Weingärten rundherum. Alles so ein bisschen zerstückelt und gleichzeitig hat er auch noch einiges an Traubenzukauf. Er hat gesagt, wie er angefangen hat, Vollzeit sein Projekt zu machen, haben es vielleicht 5.000 Flaschen gemacht. Mhm. Da hat er relativ schnell gemerkt, das geht sich nicht aus. Dann haben es 2017 so um die 20.000 Flaschen gemacht. Also schon schnell einmal gesteigert eben mit den ganzen Weingärten, die es halt gepachtet haben auch. Auch da hat er gemerkt, ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit, weil das Problem ist, in Australien hast du eine extrem hohe Besteuerung und extrem hohe Kosten für Arbeit. Das heißt, es kostet so viel, dass du irgendwen da hinstößt, der was da das macht. Das heißt, du musst eigentlich alles selber machen, damit es irgendwie ausgeht und das geht sich halt mit der Menge und mit der schwierigen, einerseits klimatischen Szenerie und andererseits mit Wein generell und biologisch, das kommen dann auch noch, geht sich halt nicht aus. Mittlerweile sind es bei 80.000 Flaschen, weil wow. Er sagt, er muss da leider so pragmatisch sein, damit sich das irgendwie ausgeht. Sie waren zwischenzeitlich auch kurz vorm oder fast schon im Pleitegehen.
Oh shit.
Weil er gesagt hat, es ist einfach, du kriegst keine Arbeitskräfte, du hast eben keine billigen Arbeitskräfte. Mhm. Die Kosten sind so enorm hoch, auch die Kosten für Land sind extrem hoch. Das heißt, das mit eigener Fläche kannst du auch nicht machen, weil du kannst es nicht leisten, dass du das Land wirklich kaufst. Du kannst wieder nur pachten. Das heißt, du zahlst wieder extra für das auch noch. Ja, geht sich hinten und vorne nicht aus. Er hat gesagt, die 2 Hektar Fläche, die er selbst daheim bewirtschaftet, die machen es alles mit dem Pferd.
Oh.
Also da ist er wirklich, das ist eigentlich das, was er machen will. Mhm. Keine Maschinen, biologisch ein bisschen Ansätze aus dem Biodynamischen. Er hat gesagt, geil, aber er hat an dem Weingarten noch nie einen Cent verdient.
Ja.
Weil, das kommt noch dazu, sie haben so geringe Erträge, dass da, also gerade aus dem eigenen Weingarten, weil ich ihn dann gefragt, so ja, und welcher Wein ist das quasi, der aus dem eigenen Weingarten kommt, hat er gesagt, ja, den Wein wirst du nie finden, weil wir füllen den halt nur alle heiligen Zeiten einmal ab, weil der Ertrag so niedrig ist, dass es nichts gibt davon. Ich komme gleich noch drauf, wie niedrig die Erträge wirklich sind.
Ja.
Durch dieses ganze Thema hat er dann auch irgendwann gesagt, okay, passt, wir müssen wirklich Trauben zukaufen. Mhm. Also wir müssen wirklich mit Leuten arbeiten, die halt uns die Trauben liefern, wo ich wenig Kontrolle habe. Wir haben es in der letzten Folge so ein bisschen gehört. Mhm. Aber für einen Einstieg geht es bei einer einfach gar nicht anders, damit es irgendwie am Leben bleiben kann. Mhm. Und er hat gesagt, ja klar, natürlich hätte er gern, dass das biologisch zertifiziert ist, was er da zukauft. Er hat gesagt, in einer perfekten Welt war das alles biologisches Traubenmaterial, eh klar, aber du kriegst nichts. Durch den vielen Regen tut sich das dort nähernd an.
Ah ja.
Er hat erzählt, sie haben jetzt den Weingarten direkt bei der Farm, der auch biologisch zertifiziert war, wieder zurücknehmen müssen, alles in Umstellung quasi, weil sie einfach letztes Jahr nicht zurechtgekommen sind und wirklich komplett alles verloren hätten.
Ach shit.
Und halt dann Angst gehabt haben, dass sie es nicht nur verlieren, sondern dass da wirklich die Reben drunter so leiden, dass nie wieder irgendwas geht.
Ja.
Deswegen haben sie dann konventionell arbeiten müssen, das eine Jahr, es geht einem voll im Arsch. Es war ihm merklich peinlich, dass er das erzählen muss quasi.
Aber cool, dass er es erzählt
es ist
hat.
Nicht, ich finde es auch super, dass er das einfach auch zugeben hat und gesagt hat, weil das zeigt halt einfach mal die Realität. Ja. Weil können wir sie alle schön reden, na bitte kannst du nicht machen. Geht halt nicht. Als wäre das nicht alles schon schwierig genug, hat er natürlich nicht nur ein Weingut. Das war zu wenig.
What?
Seine Frau hat auch noch eine Käserei.
Eine Käserei? Ja. Wie cool.
Und er hat auch noch zwei weitere Weinprojekte mit Freunden. Also da ist schon wieder einiges los. Aber das hast du eh schon gesehen vorher. Also der ist auch pragmatisch und umtriebig. Das heißt, da passiert immer einiges rund um und um. Aber Hauptfokus ist halt wirklich das William Downey Weingut. Und er hat auch gesagt, eine Zeit lang hat er halt wirklich diese Limits austestet, wie ich vorher schon angeteasert habe, dieses wirklich komplett Natural Wein, also gar kein Schwefel, stark eben inspiriert von der Auvergne-Geschichte. Und dass er halt einfach gesehen hat, ja, das geht schon, hat er das halt natürlich auch ausprobieren müssen. Aber er hat gemerkt, irgendwann war es dann so, dass manche Weine das super geschafft haben, also die haben ohne Schwefel brilliert über Jahre. Und bei manchen, dass ich dachte, man, hätte ich vor 5 Jahren ein bisschen geschwefelt, dann hätte das halt jetzt ganz anders da stehen als jetzt. Und das war der Moment, wo er gesagt hat, nein, eigentlich darf ich dann nicht so verkopft sein, sondern ich muss da einen Schritt zurückgehen. Und er hat sich jetzt da ja viel mehr drin gefunden, dass er sagt, ja, biologisch, wenn es möglich ist, gerne auch ein bisschen biodynamisch. Wobei er sagt, da ist eher viel weniger drinnen, als wie der eine Mitarbeiter, den er hat, der direkt bei ihm arbeitet. Mhm. Also der wirklich die Weingärten bearbeitet, die sie haben oder sie halt pachten quasi. Der ist da voll in seinem Element. Aber Schwefel, geringe Menge, wenn es der Wein braucht, auf jeden Fall. Er ist jetzt irgendwo bei so 40, 50 Milligramm pro Liter Schwefel, also nicht ganz wenig. Das ist schon eine okaye Menge, aber halt nicht viel, viel. Und auch sonst sagt er, ja, Geräte im Weingarten verzichtet er so weit, wie es halt geht. Wie gesagt, den Weingarten bei der Farm nur mit dem Pferd und solche Sachen. Er macht gleichzeitig auch ganz viel mit dem Thema Bodenanalyse. Also er schaut wirklich, welche Nährstoffe braucht der Boden, auch zu welcher Jahreszeit, welche Nährstoffe sind da, was fehlt, was kann ich irgendwie verändern, dass ich quasi dem Boden diese Nährstoffe wieder mehr verfügbar mache. Also das ist schon so ein bisschen ein Spiel aus, ja, schon natural so ein bisschen, aber halt nicht in dem Hardcore-Segment und dann schon wieder Interesse auch in das Ganze, wie kann ich da in dem biologischen Konstrukt auch wirklich meine technologischen Sachen einsetzen, die Sinn machen. Ja. Finde ich ganz spannend, weil das hört man eigentlich auch nicht so oft, weil meistens sind die Leute entweder in die eine Richtung abgebogen oder in die andere.
Stimmt, ja.
Aber er ist wirklich so irgendwo in beiden Welten drinnen und er hat halt gesagt, ja, ihm ist in Wirklichkeit schon wichtig, dass das Ganze total sauber ist, alles andere interessiert ihm eigentlich nicht mehr. Ja, der Bill ist komplett davon überzeugt, dass man nur mit der besten Arbeit im Weingarten und mit den besten Trauben großartigen Wein machen kann. Ja, passt. Ihm geht es halt wirklich darum, diesen präzisen Ausdruck auf die Flaschen zum bringen. Und ihm ist aber wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass man keine Zusätze verwendet oder alles weglässt, sondern wirklich einfach das Terroir, so wie es halt sich ausgeht. Er hat auch gesagt, I want to do fine wine, I'm in the fine wine business and I want to do it with the least amount of intervention. Also er hat gesagt, wirklich fine wine mit möglichst wenig Eingriff, aber halt nicht dieses Eingriffsthema vorne. Das war ihm ganz wichtig, weil er macht nicht natural wine, sagt er, sondern er macht fine wine, Punkt aus.
Hast du schon erzählt, was das für ein Boden da ist?
Auf das kommen wir jetzt gleich.
Perfekt.
Wir kommen nämlich jetzt zum Wein selber, Camp Hill Pinot Noir 2021. Damit man das einordnen kann und den Boden versteht, muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir sind da nämlich zwischen zwei Gebirgsketten. Du hast auf der einen Seite die Strelecki Range und auf der anderen Seite die Great Dividing Range. Zwischen den zwei Gebirgsketten gibt es so einen roten Vulkanboden, der sich da durchzieht. Und das ist genau das, was wir vorher gesagt haben, diese dunkle, intensive Würze und deswegen habe ich so grinsen müssen, wie du das mit diesem Kapern und Grün angesprochen hast, weil das haben wir auch bei Neumeister gehabt und das haben wir genauso wieder auf diesem vulkanischen Boden. Das ist genau diese Würze, die aus dem vulkanischen Boden auch ein bisschen kommt. Ja. Mhm. Und das zieht sich quasi von einer Farm weg bis zum höchsten Punkt, bis zum höchsten Berg quasi. Und wir sind da jetzt von der Seehöhe her quasi bei einer Farm auf irgendwelche 100, 150 Meter. Und dann geht es auf bis zum höchsten Berg auf 1600 Meter rauf. Also da ist schon einiges an Berg dann hinten oben.
Wow, das ist ein Berg, ja.
Und irgendwo dazwischen auf der Luftlinie quasi liegt Camp Hill und das liegt auf 250 Meter Höhe, also doch nochmal ein Stück höher. Und das ist quasi so ein Hochplateau nach Nordost ausgerichtet. Das heißt, das kriegt einerseits immer viel Sonne, hat aber gleichzeitig halt den kargsten Boden, weil das ist halt ganz oben auf dem Plateau. Und du hast zusätzlich auch noch sehr, sehr viel Wind. Und er sagt, das wird dadurch immer eben rotfruchtiger, wird immer leichtfüßiger, immer heller, als wie zum Beispiel der Bullswamp Pinot, den es auch gibt für ihn, auch sehr, sehr leibend. Aber das ist wirklich dunkler, das ist viel intensiver, das hat viel mehr so eine erdige Würze auch wieder drinnen. Und er hat halt gesagt, für ihn ist es immer so, dass der Camp Hill ein bisschen mehr dem Himmel nahe steht quasi und der Bullswamp ist halt mehr so ein bisschen das, was näher zum Boden geht. Der ist halt dann wirklich auf 150 Meter Servicegestein, aber halt einfach eine andere Lage.
Ja.
Gelesen wird dann natürlich alles per Hand, alles in kleine 5-Kilo-Kisten. Dann wird im Kölner nochmal sortiert, entrappt und dann kommt das alles in einen offenen Bottich zum Vergären. Es wird grundsätzlich nichts angequetscht, es gibt keine Temperaturkontrolle und gar nichts. Es wird auch nicht untergestoßen oder sonst irgendwas sein. Es bleibt einfach einen Monat, bevor es abpresst wird, komplett intakt, die Beeren quasi im offenen Tank. Sprich, wir haben so ein bisschen, wie er gesagt hat, so ein bisschen eine intrazelluläre Gärung halt dabei. Er hat gemeint so, ja, eine Art unabsichtlich-absichtliche Semikarbonik hat er halt drinnen quasi. Also das bringt halt auch nochmal Frische natürlich in den Wein rein. Dann wird das Ganze abpresst. Da wird wirklich alles verwendet. Also er hat gesagt, er macht keine einzelnen Pressvorgänge, wo er dann irgendwie das nochmal küvettiert oder sonst, dass er da was ausscheidet, sondern wirklich komplett overpresst, alles zusammen und kommt dann bis zur nächsten Lese ins gebrauchte kleine Holz, also Barrique, und wird dann mit einer kleinen Schwefelgabe gefüllt. Keine Filtration, keine Schönung, das war's. So, jetzt kannst du auch gleich bewerten. Kriegen tut man den Pinot Noir Camp Hill 2021 und auch den 22er Jahrgang mittlerweile bei Wein am Limit, beim Hendrik Thoma. Der Camp Hill kostet 69 Euro. Ist natürlich nicht ganz günstig. Australien-Weine, die da herkommen, sehr teuer. Australien-Weine aus einem Gebiet, wo du keine Erträge hast quasi. Muss ich dann einmal erzählen, wie viel keine Erträge nämlich. Kostet halt sein Geld. Das Problem ist nämlich folgendes. Er hat erzählt, bei seinen Weingärten, wo sie halt nicht zukaufen, also das ist ja alles komplett aus, also Camp Hill ist einer der Weingärten, die er quasi pachtet.
Ja.
Weil das Zukaufte kommt quasi nur in die Einstiegssachen. Da hat er 700 bis 800 Liter pro Hektar Ertrag, also unter 10 Hektoliter pro Hektar. Das ist gar nichts.
Das habe ich noch nie gehört.
Nein,
das habe ich, wirklich noch nie gehört.
Ja, nicht. Das ist wirklich überhaupt nichts. Normalerweise sagst du, wenn du unter 50 Hektoliter pro Hektar Ertrag hast, dann ist das extrem wenig.
Der wenn's ist dann zum Beispiel
unter 10.
Gehst in Regionen wie, was weiß ich, Languedoc oder sowas in Richtung, wo du halt 35 oder sowas in Richtung hast.
Genau.
Aber
er hat 700 bis 800 Liter pro Hektar.
Was?
Das kannst wirklich, also das ist halt richtig zart. Und das ist halt, also das kommt halt noch dazu, dass da halt einfach wenig geht.
Ja.
Deswegen, du musst zukaufen, weil, also geht sich gar nicht anders aus. Und dass das dann der Nährmt für Traubenverkauf, biologisch bewirtschaftet, ja, ist auch irgendwo verständlich, wenn es eigentlich die ganze Zeit regnet, außer wenn es nicht regnet, dann ist es nämlich urlang, voll trocken und heiß. Tja, umso spektakulärer finde ich, dass dieses Ding so ist, wie es ist.
Ja, dass das überhaupt geht.
Dass irgendwer sich das antut und das macht, also schon richtig, richtig cool. Aber gut, bewerte mal du. Es gibt übrigens so um die 1000 Flaschen von dem Ding. Ja, gut, das war zu erwarten.
Ja, grundsätzlich extrem spannend. Also jetzt für mich natürlich regionentechnisch, wie schon gesagt, das passt überhaupt nicht rein in das sehr geringe Bild, das ich ohnehin gehabt habe von Australien. Also ich habe ohnehin kaum Wissen zu Australien und zu australischen Weinen.
Ich
habe wahrscheinlich kann man es an zwei Händen abziehen, wie viele australische Weine rot ich schon gehabt habe.
Ich glaube, ich kann es an einer abziehen. Also das ist, ich glaube, zwei schaffe ich nicht, ganz ehrlich.
Also es ist wirklich Wissen sehr begrenzt. Umso spannender, dass du jetzt was mitgebracht hast, was nicht reinpasst in mein sehr stereotypes Bild, muss man dazu sagen. Das ist einfach komplett Stereotyp, was ich da in meinem Kopf habe. Und was das wirklich spannend ist.
Voll.
Also ich finde halt diese Salzigkeit so ultra geil, die wir da drinnen haben. Dieses dunkelgrüne Thema mit dieser Salzigkeit dazu, das macht schon wirklich Spaß. Plus halt diese intensive Säure, die ich jetzt auch nicht erwarten würde für dieses Thema. Wir haben entweder sehr, sehr, sehr kalt und nass oder wir haben sauhaß und sautrocken und saulang heiß und trocken. Das finde ich super spannend. Ich würde voll gerne wissen, wie er das macht. Grundsätzlich macht mir das auch Spaß. Also das ist auch was, wenn du sagst, hey, trinken wir was von dem wieder, würde ich sagen, ja, ich würde gerne mehr wissen.
Ja, voll.
Ich würde einfach mehr kennenlernen davon gerne. Und klar, dass da ein ordentlicher Preis drauf sein muss. Es ist einfach so.
Ja, das geht halt leider nicht anders.
Es ist einfach klar.
Gleichzeitig importierst du es dann auch noch von wirklich weit weg her. Ja, also das kommt noch extra dazu. Mhm. Sieht man ja eher bei allen Weinen aus Amerika oder sonst wo. Das ist halt alles wirklich teuer, weil da halt viel Kosten insgesamt dahinter stehen. Ja, schwierig. Also Preis-Leistung ist das halt jetzt für das, was wir gewohnt sind. Aber wir leben halt da trotzdem im Schlaraffenland. Ist das natürlich schwierig. Eh klar.
Ja.
Aber ich finde es mega cool und einfach, also ich zahle halt die 70 Euro da ganz gern, weil ich mir denke, ich finde es geil, was der Typ macht und
richtig.
Mach weiter, cool. Aber es ist natürlich viel Geld für Wein generell. Ja.
Stimmt, ja. Und rein punktetechnisch bin ich wahrscheinlich bei einer 9,2 bis 9,3.
Voll. Also ich bin auch, also das ist für mich richtig geil, richtig spannend.
Ja.
Aber wenn ich das jetzt hinstellen neben irgendwas, das halt wie letzte Woche zum Beispiel halt mehr Soft mitbringt, bin ich halt immer bei mehr Soft. Aber gut, das ist halt eine ganz andere Region. Repräsentiert es das, was sein will, perfekt? Ja, glaube ich. Ich meine, ich bin noch nie auf dem Fleckerl Erde gestanden, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest so eigenständig, dass ich es einem relativ gut abkaufe. Sehr gut. Zum Abschluss unserer ersten Neue Welt-Folge noch eine kleine Geschichte vom Bill Downey. Er hat mir nämlich erzählt, dass er irgendwann draufgekommen ist, dass Musik und Wein eigentlich genau dasselbe ist. Ich habe auch mal gelacht und habe gesagt, okay, was willst du mir jetzt genau damit sagen? Und er hat gesagt, naja, mit dem Aufnehmen von einem Musikstück, was willst du machen damit? Naja, du versuchst, dass du diese Essenz, diese Emotion irgendwie einfängst und für den anderen zugänglich machst. Und eigentlich machst du mit Wein dasselbe, weil du willst dieses Stickerland, auf dem du da stehst, auf dem du da arbeitest, irgendwie konservieren quasi, in eine Flasche bringen und halt irgendwie wem ganz anderen zugänglich machen, der noch nie was vielleicht davon gehört hat, aber du kannst es ihm hinstellen und er kann trotzdem dasselbe schmecken, was du schmeckst. Und bei Musik ist es auch so, ne? Er hört dasselbe, was du hörst und er kann dieselben Emotionen vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Und das habe ich schon ganz spannend gefunden, weil da hat er eigentlich wirklich nicht recht. Ich finde es sehr philosophisch natürlich, aber einfach ein sehr geiler Ansatz und ein cooler Zugang. Und er hat gesagt, das hat ihm, glaubt er, schon geholfen auch, dass er von Anfang an eigentlich dieses ganze Weinthema sehr schnell verstanden hat. Weil er ist ja da reingerutscht mit diesem ersten Anfangskurs und hat sich steiner auskennt quasi, hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ist dann, hat seine Lernkurve war extrem steil, weil er sich irgendwie gedacht hat, ja, ich verstehe es voll, was die da machen wollen, was die ausdrucken wollen quasi mit dem qualitativen, mit dem Feinwein-Thema quasi. Und hat lange nicht gecheckt, warum das einfach so klar für ihn war, wo sie andere halt in die Kurse teilweise halt ein bisschen schwerer da haben, dass das so runterbrechen sofort. Und er hat gesagt, er glaubt einfach, dass das aus dem kommt, dass ihm halt das immer schon an der Musik fasziniert hat, dass er sofort irgendwie eine Connection gehabt hat zu quasi jemandem, der das auf einer anderen Ebene mit was ganz was anderem, aber eigentlich halt dieselbe Idee hat so ein bisschen.
Das macht schon Sinn, ja.
Ja, das war meine Folge zum William Downey. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Richtig leibender Typ, extrem spannende Geschichte, finde ich halt.
Absolut. Also,
dass du als Musiker, wo du wirklich halt eigentlich ganz gut dabei bist, dann irgendwie zum Wein stolperst und dann sowas machst.
Ganz ehrlich, wie du gesagt hast, lustig. Musiker, wenn man dachte, ist das irgendeine famous person, der halt einfach ein Weingut gekauft hat, irgendwann in seiner Musikerkarriere.
Oh nein,
mit
weit
halt 45, weil halt Fahrt.
Weit gefehlt.
Super spannend. Richtig coole Story. Und ich glaube, so in dieser Art haben wir das tatsächlich noch nie gehabt. Noch nicht so. Ich meine, wir haben schon den einen oder anderen DJ zum Beispiel gehabt,
ja, korrekt.
Der Weingut gegründet hat. Wir haben durchaus auch schon weinaffine Musiker und musikaffine Winzerinnen und Winzer gehabt. Aber
stimmt.
Dieses Format haben wir, glaube ich, noch nie gehabt.
Ja.
Super cool.
Ja.
Plus halt einfach super, dass ich neue Sachen kennenlerne.
Voll.
Weil ich glaube, über sowas stört bei dir. Ich meine, im Hinterkopf jetzt immer gewesen, dieses machen wir mal was Richtung Neue Welt. Sollte mal was anschauen, aber...
Klar, aber du musst halt dann trotzdem einmal erst ausprobieren. Dann musst du irgendwas finden, wo du sagst, okay, passt, mit dem fühle ich mich auch wohl. Weil also die Stilistiken sind halt oft dann nicht unsere. Weil wenn halt das eher auf diesem ein bisschen klassischer, traditioneller, mehr mit Holzeinsatz gespielt wird, auch wenn das ein feiner Holzeinsatz ist, ja, weil dieses, ja, neue Welt und alles nur mehr voll zugeholzt, ist eh Blödsinn. Aber wir sind halt auch beide Leute, die halt grundsätzlich einmal gebrauchtes Holz präferieren über irgendwie, ich schmecke da neues Holz. Ne?
Ist einfach so, ja.
Das ist halt ein stilistisches Thema, das das auch noch ein bisschen schwieriger macht, aber wenn man was findet, geil.
Absolut, so ist es. Danke dir, Michi, und danke euch fürs Zuhören. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und freuen uns natürlich immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Wie schon gesagt, gerne auch Neue Welt. Also wenn ihr Ideen habt zum Thema Neue Welt, schickt mir die sehr, sehr, sehr gerne. Ich darf mich voll freuen. An kedi@wein4wein.at und wenn Sie Michi was schicken wollt, ist das Einordnung an michael@wein4wein.at. Nur die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten haben wir keine Überraschung und so Überraschungseffekte wie heute sind halt wirklich super. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Bitte positive. Auf Instagram findet ihr uns unter @wein4wein. Dort und auf unserer Website wein4wein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotiz und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.